Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach jetzt, und ich bin heute zusammen mit
Falk Schöller.
Hallo Falk.
Ich bin Falk, ich bin Citykirchenpfarrer in Krefeld.
Krefeld, die hatten wir vor kurzem die katholische Seite von Krefeld da. Du bist evangelischer Pfarrer.
Genau, in der Mitte Krefelds stehen vier große Kirchen und ich bin seit 2020 Citykirchenpfarrer und soll in dieser Innenstadt etwas machen, um das evangelische Profil Krefelds zu schärfen.
Das ist natürlich spannend, deswegen mal ganz allgemein gefragt, wer bist du, was machst du, wie schärft man ein evangelisches Profil?
Na, wer ich bin von Haus aus evangelischer Theologe, mal in Stuttgart geboren, habe in Tübingen, Heidelberg und München studiert und war 97 fertig und war dann eine Zeit lang außerhalb von Kirche beschäftigt, Personaler bei einer großen deutschen Firma. Und bin dann zurückgekommen, um an der Akademie Bad Boll Studienleiter Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsethik zu machen. Und eine der Aufgaben war, Menschen in Verantwortung wieder für Kirche zu gewinnen. Und das ist etwas, was mich ausmacht seither, Menschen wieder für Kirche zu gewinnen. Und das versuche ich jetzt auch in Krefeld.
Aber du hast gerade eben gesagt, das evangelische Profil. Ich möchte da schon nochmal ran. Was ist evangelisches Profil?
Für mich macht evangelisch sein aus, zunächst mal die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, in dem, was sie in ihrem Leben machen, was sie beruflich machen, wo sie unterwegs sind. Und das passiert ja auch in der Stadt, in der Innenstadt, in einer pulsierenden, lebendigen Innenstadt Krefelds mit ihren verschiedenen Themen, die da sind. Und hier zu sagen, wir sind als Kirche präsent. Wir haben etwas mit eurem Leben zu tun. Wir verbinden uns mit dem, was euch beschäftigt, euch ausmacht, was euch umtreibt. Und dafür machen wir unsere Türen auf, kommen ins Gespräch dazu und versuchen, die gute Botschaft, dass Leben getragen ist, dass das Leben gesegnet ist, gehalten ist, mit dem zu verbinden, was Menschen gerade umtreibt. Das wäre für mich das evangelische Profil.
Ich meine, Menschen da abzuholen, wie sie sind, das, glaube ich, bekommt jeder in einem Marketingkurs in der ersten halben Stunde irgendwie mitgegeben. Warum kann das denn deiner Meinung nach eine evangelische Kirche, oder was daran kann eine evangelische Kirche besser als andere Akteure, die um Menschen werben, da wo sie gerade sind?
Ich versuche es mal zu profilieren mit dem, was wir sonst in den Gemeinden machen, wo wir Angebote haben, feste Angebote, sonntags um 10 Uhr ist Gottesdienst, Gruppen und Kreise, Konfirmandenunterricht. Da ist klar, Kirche ist da und sie bietet etwas an, wo man teilnehmen kann. Das ist eine klassische Struktur der Kommstruktur, der Angebotsstruktur. Ich glaube, was Citykirchenarbeit ausmacht, ist, dass wir eine Begegnungs- und eine Gehstruktur haben. Wir gucken, wer ist denn da, wer ist um uns herum und versuchen, ins Gespräch zu kommen, ganz niederschwellig da zu sein, Türen zu öffnen, uns mit dem zu verbinden, was Menschen jetzt gerade macht, wenn sie in der Stadt sind und durch die Stadt gehen. Deswegen Kirchentüren auf, einen Kaffee anbieten, da sein für Gespräche, ins Gespräch kommen, in Begegnung sein. Deswegen ergänzt Citykirchenarbeit das, was wir als Gemeindearbeit auch und auch gut machen.
Ich meine, das ist ja eine Herausforderung, von der Kirche steht, ne? Das eine ist, dass sie sehr gerne sagt, dass sie für Menschen da ist, sie da abholt, wo sie gerade stehen und dass sie viel anbietet. Das kann man, glaube ich, ohne Helme sagen, dass der Angebotskatalog von Gemeinden und Vereinen üppig ist. Und auf der anderen Seite steht ja die Entwicklung im allgemeinen Trend über Krefeld hinaus, dass Angebote oft ja nicht wahrgenommen werden. Und es gibt ja auch Reformströmungen, die deswegen ja komplett der Angebotslogik entsagen wollen. Halte das nicht für besonders sinnvoll, weil ich immer glaube, dass Leute zu guten Angeboten trotzdem kommen und sich bewegen. Aber was macht ihr denn bei euch, um damit es funktioniert oder funktioniert es nicht?
Also ich fange einen Schritt vor an. Thorsten Datzel hat mal gesagt, wir geben sehr viel Geld aus, um die Menschen anzusprechen, die immer schon da sind. Das heißt, wir konzentrieren die Gelder, die wir haben, um Menschen zu erreichen, auf wenige, die schon erreicht sind. Und in der Innenstadtsituation könnten wir als Öffnung, könnten wir sagen, wir sind auch für die da, die wir noch nicht erreicht haben oder die wir nur randständig erreichen. Das heißt, früher haben wir gesagt, sozusagen die treuen Kirchenfernen, die am Rand sind, die sich gucken, was Kirche so macht oder auch heutzutage austreten und sagen, das ist nichts mehr für mich. Und zu sagen, doch, wir sind auch für dich da. Wir haben für dich ein Ideenangebot, ein Mitdasein, das ist die Idee sozusagen von dieser Arbeit in der Innenstadt. Die Frage, erreichen wir diese Leute? Wenn wir sagen, ich durfte letztens mal eine Wirksamkeitsanalyse machen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr erreichen. Größeren Breite, in einer höheren Anzahl. Und deswegen habe ich immer auch überlegt, mit wem muss ich kooperieren, mit wem muss ich in Kontakt kommen, damit ich nicht nur meine eigene Bubble anspreche, nicht nur die anspreche, die aus Versehen kommen, sondern gibt es da Möglichkeiten, andere sozusagen Zielgruppen zu erschließen, andere Menschen mit Kirche in Begegnung zu bringen, auch mit den Räumen, den Fragen, den Personen, um eine andere Verbindung zu schaffen. Und das war das, was wir, deswegen sprechen wir, glaube ich, heute miteinander, auch in diesem Erprobungsraum versucht haben.
Du hast gesagt, man könnte das in der Innenstadt machen. Und dann interessiert mich natürlich, was macht ihr? Du hast gerade den Erprobungsraum angesprochen. Ihr habt einen Erprobungsraum mit dem Titel Dance Flow Spirit. Und wenn ich jetzt deine Ausführungen so folge, dann ist das das, womit ihr getestet habt, ob man das auch wirklich könnte.
Ich habe begonnen im April 2020 mit der Citykirchenarbeit.
Highlight Live für Citykirchen.
Genau. Mitten in der Stadt, in der auf einmal niemand mehr da war.
Nichts mehr los war.
Nichts mehr ging. Und auch die klassischen Angebote nicht funktioniert haben. Dann kam nach und nach das Leben wieder zurück. Und eine meiner Kolleginnen, Katrin Meinhardt, Pastorin, Frauenreferent im Kirchenkreis, sagte, du Falk, ich tanze für mein Leben gerne. Und ich tanze auch gerne im kirchlichen Kontext. Für mich verbindet sich die Lebendigkeit, die Bewegung auch mit meinem Glauben. Und ich glaube, dass es gut wäre, das auch gemeinsam in der Innenstadt zu machen. Können wir da nicht ein Projekt draus machen? Und dann haben wir gesagt, okay, Katrin Pastorin, Falk Pfarrer, brauchen wir da noch jemand dazu, der vom Fach ist? Wir sind auf zwei Menschen zugegangen, die vom Fach sind, auf Hanna. Hanna hat früher eine Tanzschule gehabt, kommt aus dem afrikanischen Bereich raus, hat diese afrikanischen Tänze nach Deutschland gebracht und tanzt lieben gerne mit Menschen. Und Andreas kommt aus der freien Tanzszene, macht viel mit Kindern, mit Jugendlichen, bringt Menschen in Bewegung, hat einen Raum für Experimente, macht Menschen groß, indem er sie auch in Bewegung bringt, indem er das Leben wieder auf die Füße bringt, das Leben leicht macht. Und mit Hanna und Andreas zusammen haben Katrin und ich mal überlegt, ob wir nicht so einen Erprobungsraum machen könnten und sagen, komm, lass uns mal versuchen, Dance zu tanzen, Menschen in Fluss zu bringen, den Flow zu erhaben, den Flow zu erleben und das Ganze mit dem Spirit, mit Gottes Geist zu verbinden. Lass uns mal was erproben, ausprobieren und schauen, ob und wie weit es trägt. Mit der Idee sind wir vor 3 Jahren gestartet und haben mal versucht zu gucken, was geht.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Habt ihr eine Tanzschule in der Kirche eröffnet? Auch das ist 2020 gar nicht so einfach, oder? Also,
nee, das heißt, ich glaube, vor 3 Jahren.
2 Jahre Kontaktbeschränkungen, nahe Körperkontakt beim Tanzen.
Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir haben in der Innenstadt eine alte Kirche. Es ist nicht die alte Kirche, sondern es ist der Ort der ältesten Kirche Krefelds, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Und da sind vor einigen Jahren die Bänke rausgeflogen, sind Stühle drin. Und das ist ein wunderbarer Holzboden. Die Kirche wird dominiert von vorne einer großen Orgel und vor der Orgel ist eine Bühne. Und da haben wir gesagt, warum machen wir nicht freies Tanzen, Freitagabends in der Kirche, räumen die Stühle zur Seite, machen ein bisschen Licht, ein bisschen Spot in die Mitte rein, lassen manchmal sozusagen aus Teppichen ein Kreuz in der Mitte stehen, haben einen kleinen Tisch, eine Art Altar sozusagen in der Mitte und Hanna legt auf. Und Menschen kommen und dürfen einfach von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr einmal im Monat Freitagabends in der Kirche tanzen. Wir beginnen gemeinsam ein bisschen zu aufwärmen, ankommen, da sein, zu sagen, wer sind wir hier, nehmen uns wahr. Und am Ende hören wir nochmal auf sozusagen. Es gibt eine Art von geistigen Abschluss, hat so einen gottesdienstlichen Rahmencharakter. Und dazwischen kommen ungefähr 30 bis 50, 60 Personen, kommen verlässlich und sagen, das finde ich toll, da erlebe ich Kirche ganz anders und sind dann einfach mal da. So haben wir angefangen mit einem spezifischen Angebot und dann drumherum geschaut, was kann man denn noch machen? Was gibt's für andere Möglichkeiten, Menschen anzusprechen? Da hat Andreas mit Katrin viel zusammen Experimente gemacht. Wir haben auch mal draußen getanzt am Rheinufer. Wir haben mal versucht, in der Stadt zu gucken, den öffentlichen Raum mit Bewegen, mit Tanzen zu begleiten, sind durch die Plätze gegangen, haben dort getanzt, geschaut, geht es, dass andere Menschen sehen, wie man tanzt als Gruppe, wie man sich einen Raum erschließt, einen Raum nochmal anders wahrnimmt. haben inhaltliche Angebote gemacht, gestalten Gottesdienste zusammen, machen Workshops und so ist nach und nach etwas entstanden, was wir ein Netzwerk, einen Erprobungsraum haben, der sich mit Dingen um Tanzen, Bewegung und Spiritualität beschäftigt.
Aber wieso, du hast gesagt, Erprobungsraum, Angebot von Kirche, ne? Wenn ihr sagt, ihr macht von 19:30 bis 21:30 freies Tanzen, klar, ich verstehe, warum das einen Reiz hat, innerhalb der Kirche das zu machen, aber warum hätte das auch woanders funktionieren können, muss das ein kirchlicher Anbieter machen? Was ist der Vorteil, wenn das ein kirchlicher Anbieter macht?
Tanzen funktioniert an ganz verschiedenen Orten. Aber funktioniert Tanzen auch in der Kirche? Also die Frage war ein anderer Punkt, sozusagen Menschen treffen sich, kommen in Bewegung, suchen diese Bewegung. Warum können wir es in der Kirche nicht auch machen? Warum können wir nicht etwas machen, was Menschen eh machen, auch in der Kirche machen, als Kirche machen? Wenn man zurückschaut in die Tradition, sind die Psalmen auch Tanzlieder. Miriam hat getanzt, als das Volk Israel gerettet worden ist und durch das Schilfmeer durchgegangen ist. Eigentlich gehört zum Glauben nicht nur die Bewegung des Geistes, sondern auch die Bewegung des Körpers mit dazu. Das mag evangelisch ein wenig komisch erscheinen, aber letztlich kennen wir das aus allen Religionen, aus allen Kulturen, dass Spiritualität nicht nur den Geist, sondern auch den Körper in Bewegung setzt. Und wir machen das in der evangelischen Kirche. Und auf einmal denken Menschen darüber nach, sagen, boah, warum eigentlich nicht auch in Kirche? Und daraus entstehen Begegnungen, Rückfragen. Daraus entsteht etwas, das Menschen mit dem Körper tanzen und irgendwann mit dem Kopf nachdenken oder vordenken und sagen, warum macht ihr das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Was sind eure Anliegen dazu? Dann ist man bei dem, was, wie er auch heißt, bei Ruach, bei der Frage, wie wird Gottes Geist in dieser Welt lebendig? Und zwar so, dass er auch sozusagen in die Beine, in Bewegung kommt, Menschen in Bewegung setzt. Und wir erleben uns in diesem Kirchraum auch als einen Safe Space. Also es ist so, dass wir Einsamkeit als ein großes gesellschaftliches Thema haben. Und auch die Frage, kann ich hier sicher sein? Kann ich mir sicher sein? Und in diesem Kirchraum erleben Menschen einen sicheren, geschützten Ort, an dem sie sich austanzen können, an dem sie in einer großen Freiheit mit anderen zusammen sind, ohne dass sie das Gefühl haben, jemand kommt ihnen zu nahe, jemand drückt ihnen auf die Pelle. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, schon etwas haben, was uns auszeichnet gegenüber anderen Räumen, gegenüber anderen Bewegungen, dass wir hier achtsam, aufmerksam, geschützt miteinander umgehen. Und ich finde, dafür dürfen wir als Kirche auch stehen, solche Orte in einem teilweise prekären, schwierigen, von Drogen, Gewalt, Kriminalität, Arbeitslosigkeit geprägten Umfeld auch anzubieten, mitten in Krefeld.
Wir hatten hier vor einiger Zeit in der Folge 104 die Anne Heising zu Gast. Die hat einen Rave veranstaltet in der Kirche in Erfurt, in der Predigerkirche. Jetzt habt ihr wahrscheinlich keinen Rave gemacht. Welche Musik lief da und welcher Tanz lief da? Das ist ja bei Tanzen auch eine große. Habt ihr eine Salsa-Party gemacht? War es der klassische Disco-Fox-Schlager, West Coast Swing? Was habt ihr getanzt? Was war die Musik?
Wenn Hanna auflegt, und das ist nur eines der Aspekte, die wir machen, dann macht sie Weltmusik, Weltpopmusik, zu denen man gut in Bewegung kommen kann. Es ist kein Standardtanz. Es ist eher sozusagen eine Art Diskothekenmusik, wobei ich die Lieder schon auch wahrnehme als Dinge, die etwas Anspruch haben, wo sich für sie etwas verbindet. Also Hanna nimmt auf etwas an Musik, was für sie auch etwas bedeutet, was etwas mit ihr und ihrem Leben gemacht hat. Und man spürt eine gewisse Ernsthaftigkeit bei aller Leichtigkeit, die auch da ist. Und das finde ich was Besonderes, eine Art und Weise, wie sie, die kommen, sich selber und uns mitnimmt und wie man so das Gefühl hat, das ist Musik, die auch ihren Geist atmet, die etwas von ihrem Leben mittransportiert. Und deswegen legt sie nicht nur auf wie ein DJ, sondern in einer gewissen Weise legt sie auch sich selber auf, legt sie sich selber aus. Und das, finde ich, macht diesen Freitagabend was ganz Besonderem.
Das klingt für mich wahnsinnig anspruchsvoll. Irgendwie, wenn da steht, ein Rave in der Kirche, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ich kenne ungefähr die Musikrichtung. Oder wenn da steht ein Konzert oder wenn da steht 90er-Party, dann weiß ich, was ich anzusehen habe und so. Aber ich hätte jetzt voll die Schwierigkeiten zu verstehen von außen, was ich machen kann. Also irgendwie, was tanze ich denn? Was, also komme ich da rein und es ist einfach ein sphärischer Raum oder so. Weißt du, was ich meine? Wie ist eure Erfahrung mit der Eintrittshürde von Menschen zu so einem
bei uns steht drauf, Raum?
Weil freies Tanzen. Das ist natürlich anspruchsvoll, oder?
Ja. Bei uns steht einfach drauf, freies Tanzen in der Kirche. Das ist sozusagen der der Punkt. Eigentlich ist es niederschwellig und zugleich ist es extrem hochschwellig. Es beginnt damit, dass ich 6, 7, 8 Stufen in den Kirchraum hochlaufen muss. Leider nicht barrierefrei. Komm da rein, das sind diese großen Türen. Man kommt rein und sieht Menschen in Bewegung. Und interessanterweise haben wir zwei Dinge. Es gibt einen Teil der Leute, die kommen immer und immer wieder und die spricht sich rum. Das heißt, wir sind eine wachsende Community von Menschen, die sich das in den Kalender reinschreiben, die sagen, da ist was, das ist was für mich. Und da komme ich wieder und ich lade andere dazu ein. Und zugleich sind freitagabends die Kirchen einfach offen, ist die Kirche offen, es kommen Menschen, gucken mal, kommen rein, sehen, was da passiert. Und manche sagen, boah, wie attraktiv, was hier passiert. Andere sagen, seltsam, bin irritiert, so ein komisches Gefühl. Und manche sagen, das geht doch gar nicht und gehen wieder. Und was wir so ein bisschen mitmachen, es geht eben nicht über den Kopf, sondern das nächste Mal geht es um Ästhetik, um Wahrnehmung. Was passiert da? Was für Menschen trauen sich da? Was machen die miteinander? Und wer da einfach Kirche im Vorübergehen erlebt, mal reinschaut, mal reinkommt, da gibt es eben diese Möglichkeiten, ich erlebe das mal anders, als es sonst ist. Ich komme in eine Kirche rein, weil da Musik läuft, weil da gute Musik läuft, guck rein, steck meinen Kopf rein und sag, ach, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Und mit diesem Moment spielen wir ein bisschen. Es ist leichter, als es klingt.
Ich meine, ihr habt die Erfahrung gehabt, habt das ja jetzt schon 4 Jahre gemacht, deswegen prove me wrong. Ich gucke in andere Kontexte und würde sagen, na ja, wir wissen ja aus der Talentforschung, dass Talent nicht damit zu tun hat, dass irgendjemand besonders geboren worden ist, sondern dass jemand vor allen Dingen viel Zeit damit beschäftigt, mit irgendeinem Thema. Und dass es manchmal ja auch etwas gibt, was dem Charakter zu eigen ist, dass man, keine Ahnung, viel malt sowieso, weil man eine Ruhe braucht, also wird man besser malen oder sehr viel Bewegung braucht, deswegen mehr Sport macht, deswegen wird man besser in Sportarten. Und das gibt einem ja Sicherheit da drin, gewisse Sachen zu machen. Also es wäre natürlich wunderschön, wenn man eine Unterstufenparty schmeißen würde und alle Leute, die da drin sind, denken sich halt, ja geil, ich habe ja einen Körper, den kann ich ja einfach bewegen und nutzen. Aber gerade beim Thema Körperlichkeit kommt man ja auch super viel an Schamgrenzen. Und sowas wie, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gut tanzen kann, weil ich zum Beispiel mal einen Tanzkurs gemacht habe, was natürlich auch eine Illusion mit einhergeht. Also wer urteilt darüber, was gut und was schlecht ist. Aber das gibt ja Sicherheit dafür, dass ich mich in Räume bewegen kann und sagen kann, ach ja, ich kann das ja. Und mit Freiheit geht ja auch niederschwellige Angebote, freie Angebote, setzen mich ja auch erstmal vor die Schwierigkeit zu sagen, traue ich mir das zu, diese Freiheit auch auszuhalten, dass mir halt keiner sagt, was ich jetzt, wie meine Bewegung auszusehen hat oder so. Weißt du, was ich meine? Dass es so leicht wirkt, aber je offener ein Raum ist und je weniger mir ein Raum sagt, was ich zu tun habe, desto mehr liegt das ja auch in meiner Verantwortung, selbstsicher zu sein und zu sagen, ich weiß, was ich mit diesem Raum mache. Und erfahrungsgemäß, da schließe ich mich nicht aus, triggert ja ganz oft die Unsicherheit, die Menschen eben auch mit sich bringen, gerade auch wenn es um Thema Körper geht. Also wie oft wird man auch einfach geärgert von klein auf, weil man sich bewegt oder so, oder weil man einen Körper hat oder weil ein Körper halt so oder so aussieht.
Das Thema Bodyshaming ist ja in der Tat auch ein riesiges Thema. Ich schäme mich für meinen Körper. Mal ganz kurz auf den theologischen Punkt zurück. Ich bin von Gott gemacht, so wie ich bin. Gott hat mich geschaffen, so wie ich bin. Und es ist ein langer Prozess im Leben, das anzunehmen. Mit den Begrenzungen, mit dem, was den Körper auch am ästhetisch, nicht ästhetisch macht, mit dem, wodurch ich in meinem Leben verschönere oder auch nicht verschönere, was da dazugehört. Ich persönlich kann das von mir sagen, ich finde die Hürde in der Tat auch hoch. Ich bin ein wenig zu kräftig, ich bin nicht besonders beweglich. Ich singe lieber, als dass ich tanze. Und wenn ich singe, singe ich gern nach Noten. Ich bin nämlich in eine Musikschule, in einen Chor gegangen, um genau das zu lernen. Das kennen wir vom Tanzen auch, da gibt es Tanzschulen. Die lernen bestimmte Schrittfolgen, um sich sicher zu fühlen. Das ist ein Element, das gibt es. Wir haben auch mal im Rahmen einer langen Nacht der Kirchen eine Runde gehabt, wo wir Tango getanzt haben. Eine sehr spezielle Form, wo klar war, ich muss als Voraussetzung durch eine Tanzschule gegangen sein, um in diesem Format dabei sein zu können. Was wir versuchen und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt, ist, dass wir keine Tanzschule machen, sondern eher eine Lebensschule. Also Hannah fängt am Anfang an und fängt mit ganz leichten Lockerungsübungen an, die so einfach sind, dass man mal sich erlebt, mal die Augen zumacht, mal durch den Raum läuft, sich begegnet, mal guckt, wer noch da ist, mal vorwärts läuft, mal rückwärts läuft, mal sich abklatscht, mal sich klein macht, mal sich groß macht, mal nach links, mal nach rechts geht und sagt, guck doch mal, dass du in deinem eigenen Körper, deiner eigenen Bewegung zu Hause bist, trau dich doch einmal bei dir zu sein. Und ich finde es eine unglaublich große Ermutigung, wie sie das macht. Und wenn man dann dazukommt, und das ist schon da, also es geht ja über 2 Stunden, in manchen Events auch deutlich länger, dann kommt man dazu und andere machen das schon. Und dann ist die Frage, traue ich mich da mitzumachen? Traue ich da mich mitzumachen von Anfang an oder setze mich am Anfang erstmal draußen und gucke dazu, was da läuft und wie es andere machen? Also darf ich auch mal erstmal Beobachter sein, um nicht gleich beteiligt zu sein? Kann ich erstmal zuschauen, bevor ich mitmache? Wir versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem beides möglich ist. In dem auch ein Zuschauen, ein Beobachten, ein Wahrnehmen möglich ist, was nichts mit Voyeurismus zu tun hat, sondern einfach zu gucken, wie machen das andere und irgendwann dann so eine Lust zu bekommen, zu sagen, komm, das probiere ich auch mal aus. Ich gehe mal an den Rand. Ich gehe nicht gleich ins Zentrum, wo das Licht ist. Ich mache das mal für mich. Ich suche mal einen Ort für mich, der da ist. Wir versuchen über die Ästhetik, Kerzen, über Licht, über auch die Art und Weise, dass Zentrum und weniger im Zentrum nahe Orte gibt, dieses Reinkommen, dieses Mitmachen zu ermöglichen. Eines, was mich sehr, sehr berührt, ist, wir haben eine Person, an die ich mich erinnere, die tatsächlich, wie wir von außen sagen würden, nicht auf den ersten Blick schön ist, die in diesem Abend aber sich wunderhübsch anzieht, eines ihrer besten Kleider anzieht und sich dann in das Licht stellt, in den Scheinwerferlicht stellt und sagt, guck mal, ich weiß selber, wie ich wirke und wie andere mich ansehen, aber hier bin ich in einem Raum, da kann ich mich ins Licht stellen, da kann ich Licht sein. Und die kommt sehr, sehr regelmäßig und da habe ich das Gefühl, wir holen jemand aus der Einsamkeit, aus der Vereinzelung, aus Isolation, aus der Scham raus und sie schafft es, sich ins Licht zu stellen, dieses Fenster auch zu nutzen, das Angebot zu nutzen und sie wird in dem, was wir da tun, groß. Sie wird Licht, sie wird hell und wenn das passiert in der Art und Weise, wie wir das im Erprobungsraum machen, dann passiert da für mich auch Evangelium. Dann ist das für mich etwas, was ganz viel von dem mitnimmt, wie Jesus auf Menschen zugegangen sind, ob sie schön oder hässlich waren, ob sie gehen konnten oder nicht gehen konnten, ob sie randständig waren oder in der Mitte waren, einfach gesagt, ich bin für dich da, ich bin da, ich traue dir was zu, steh auf in dein Bett und geh. Willst du gesund werden? Diese Erfahrung, dass Menschen bei uns auch ins richtige Licht gerückt werden, dass sie sich als beweglich erleben, dass sie mit dabei sind, das gelingt an diesem Freitagabend auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und deswegen finde ich, ist es wert, eine solche Art von Kirche neben all das zu legen, was es auch sonst gibt. Es ist tatsächlich eine Art von Kirche sein, wie sie ungewohnt ist. Und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, das nicht nur als ein Event zu machen, ein Rave-Event, sondern dass es eine Regelmäßigkeit gibt, wo wir sagen, das könnt ihr immer wieder erleben, das gibt es nochmal. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, wiederkommen. Ihr müsst euch nicht anmelden. Ihr dürft einfach kommen, wenn ihr Lust habt.
Ich meine, man könnte auch regelmäßig Raves anbieten, ne? Also, dass man Techno-Partys hat, das hat sich ja auch als ganz gutes Veranstaltungsformat ergeben oder sowas. Und daraus ergibt sich auch eine Community. Aber anderer Part, es gibt ja in der Tanzszene ja auch diese Finding aus der alternativeren Richtung, Connect zu freien Tanzen, ne? Durch den Tanz sich ausleben oder sowas. Und das hat natürlich einen voll guten Reiz, weil ab dem Moment, wo man sagt, hier ist quasi alles erlaubt im Tanz, gibt es ja auch kein falsches Tanzen. Spannend ist ja dann, ob das funktioniert, weil Anspruch und Wirklichkeit, so, ich meine, letztendlich wissen wir auch alle, dass wir, also ich denke, dass die meisten es auch wissen, dass man nicht schlecht über andere reden sollte und nicht lästern und nicht die Sachen sagen und trotzdem passiert das ja dem einen oder anderen vielleicht mal. Und deswegen wäre es ja, ist ja super spannend, du hast jetzt von einem Fall berichtet, wo das gut geklappt hat und das ist natürlich auch sehr schön zu wissen. Ihr seid 4 Jahre dran mit den Erprobungsräumen, die Förderung 3 Jahre. Ihr seid langsam am Auslaufen und daraus ergeben sich für mich 2 Fragen. Die erste ist, wie geht es weiter und was habt ihr stellvertretend für die ganze Landeskirche gelernt?
Ich schwärme noch ganz kurz von Andreas, dem männlichen Part. Andreas ist deutlich experimenteller unterwegs und mit dem kann man auch am Rhein tanzen, in Uerdingen an der Rheinpromenade. Mit dem kann man auch in der Innenstadt mal vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum mal den öffentlichen Raum sich erschließen. Die Qualität, die Andreas hat, ist, dass er einem das Gefühl nimmt, ich muss mich für etwas schämen, sondern er hat einen Charakter, eine Fähigkeit einzuladen, sagen, probier es doch einfach mal aus. Mach's einfach mal. Mach's einfach. Also dieses Thema einfach machen und einfach machen. Das strahlt er als Person aus und auf diese Art und Weise kann man auch sich zutrauen, etwas Ungewohntes, Ungewöhnliches zu machen, seinen gewohnten Raum, seine Komfortzone zu verlassen. Und für mich hat das mit Glauben ganz viel zu tun, weil wenn ich an einen Gott glauben soll, den ich nicht sehen, nicht greifen kann, den ich sozusagen nicht fassen kann, dann muss ich mich ja trauen, etwas anzunehmen, was nicht da ist. Ich muss es einfach mal machen und ich muss einfach mal machen sozusagen. Wie kann ich beten? Wie kann ich glauben, dass ich gehalten und gesegnet bin? Das hat was damit zu tun, die Komfortzone, die eigene Grenze zu überschreiten, zu sagen, ich guck mal, ob jemand anderes, etwas anderes für mich da ist und für mich da sein kann. Und das ist sozusagen dieser spirituelle Aspekt, der sich mit dem verbindet. Deswegen glaube ich, sind wir Dance Flow Spirit. Das ist sozusagen der Aspekt, der auch dazu gehört. Wir haben jetzt die ersten 3 Jahre probiert, mal ausprobiert, Dinge versucht zu gucken, was geht einmal, was geht regelmäßig, was geht an dem Ort, was geht an einem anderen Ort. Alte Kirche ist ein Christlichationsort, aber wir haben an anderen Stellen auch Dinge gemacht. Andreas und Katrin waren auf dem Kirchentag zusammen, haben da ein Angebot gemacht. Jetzt ist total die Frage, hören wir auf oder machen wir weiter? Und wir haben einen Antrag auf Verlängerung gestellt, weil wir das ganz gerne verstetigen wollen. Weil wir glauben, es braucht neben dieser Erprobungsraumlogik, wir probieren mal was aus, auch die Frage, was davon kann man auf Dauer stellen. Also wir würden ganz gerne noch 2 Jahre weitermachen, um zu schauen, gelingt uns eine Verstetigung über das Kernteam hinaus. Wir haben noch so ein Netzwerkteam, etwas Größeres. Kriegen wir mit denen etwas hin, was zu einer Marke wird, zu sagen, wenn da Dance Floor Spirit draufsteht, wenn die Personen da sind, dann ist das attraktiv, dann ist es anziehend, dann ist es etwas, mit dem wir Menschen ansprechen, die wir sonst nicht erreichen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Kirche in der Tat lernen kann. Macht was Neues, probiert es mal aus und habt keine Angst vor dem Scheitern. Fail early. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Was Neues zu probieren, als zu gucken. Prüft alles, das Gute behaltet. Einfach mal zu testen, was geht nicht, wo sind Schwierigkeiten, wo gibt's Hindernisse, was kann man nochmal neu versuchen. Der 2. Punkt ist, guckt an, was Menschen Spaß macht. Ich erlebe, dass Tanzen Menschen Spaß macht, in Bewegung kommen. Wir haben wahnsinnig große Tanz-Communities, die sich hochgradig ausdifferenzieren. Es gibt da einfach auch ganz vieles. Immer noch wird getanzt, kommt in Bewegungen. Wir haben Festivals am Niederrhein, wo tagelang getanzt wird. Warum nutzen wir es nicht auch für Kirche und sagen, kommt, das, was ihr sonst auch macht, könnt ihr auch bei uns machen. Wir haben einen anderen Geist, wir haben eine andere Form, eine andere Tradition und Kultur, aber wir versuchen, Lebenswelt von heute mit den Erfahrungen des Glaubens zu verbinden. Wir versuchen das einfach mal und gucken, was da rauskommt. Und wir sind nicht Konkurrenz zu dem, was gemeintliche Angebote sind, sondern wir sind Ergänzung, wir sind komplementär. Wir versuchen, das auch noch zu machen. Und da glaube ich, wenn wir jetzt über die abnehmenden Kirchensteuermittel, über die abnehmenden Kirchensteuerzahler nachdenken, werden ärmer, älter, weniger, dann braucht es neben diese Reduktion auf den Kern immer auch wieder dieses Ausgreifen in die Weite gehen. Und das ist etwas, was wir versuchen, neben dem Kerngeschäft von Kirchengemeinde auch das andere mitzubedenken, das Spielerische, das Leichte, das Experimentelle, das Grenzenüberschreitende und das daneben zu legen. Und ich glaube, das würde ich mir an vielen Stellen meiner Kirche wünschen, dass Kirche dynamisch ist, in Bewegung ist, von der Dynamis, von der Kraft Gottes her lebt. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Das eine und das andere.
Du hast jetzt sehr auf der Metaebene geantwortet. Deswegen frage ich nochmal konkret danach. Was hat Erprobungsräume, stellen sich ja einem Lernprozess, stellvertretend für die gesamte Landeskirche. So ist der Synodenbeschluss von 2017. Und das wird mich final natürlich, kannst du es erst mit dem Abschlussbericht oder so schreiben. Also A, geht die Förderung weiter, ist ja die eine Frage. Und die andere ist natürlich, was würdest du sagen, wenn andere Gemeinden sagen, ach guck mal, die haben was erprobt, das ist toll. Was von dem, was ihr erprobt habt, können die für ihre Arbeit nutzen?
Wo ist Energie, wo sind Talente, wo ist Mut? Um genau dahin Ressourcen zu geben. Und zwar nicht, weil es vorher sich ausgerechnet hat, weil ich ein Projekt habe, an dessen Ende ein Ziel gibt, einen Termin gibt und ein Budget gibt, sondern weil ich merke, da ist Energie, da ist Kraft dahinter, da ist Interesse dahinter, ist Talent dahinter. Und da mache ich etwas, was wir noch nicht in unseren bisherigen Talentschmieden zeigen. Was gibt es in eurem Kirchenkreis, in eurer Kirchengemeinde? Und habt dafür freie Mittel. Seid euch nicht zu schade, da auch mal Geld reinzugeben, Ressourcen reinzugeben, auch Personalressourcen reinzugeben, um zu gucken, was passiert. Seid nicht ängstlich, sondern seid mutig. Und schaut, was bei euch funktioniert. Und guckt nicht drauf, was bei anderen funktioniert, sondern wo sind eure Talente, was sind eure Räume, wo sind eure Personen, wo ist bei euch der Energiefluss? Und macht das, was bei euch passt. Und ich mache eine Wette, dass das im Saarland anders ist als an der Mosel, dass anders ist in Essen als in Krefeld. One size does not fit all. Sondern ich glaube, dass wir von der Vielfalt leben.
Das ist auch in St. Ingbert anders als in Saarbrücken, aller Wahrscheinlichkeit nach, oder?
Ja, hoffentlich.
Wo würdest du denn sagen, ich meine, mit Tanzen, du hast viel von Dynamik geredet, viel von Energie, viel von Flow und so. Woran merke ich denn, dass da Energie da ist? Weil ich würde ja prinzipiell sagen, Leute gehen ja nicht hin in die Gemeindearbeit und sagen, jetzt machen wir es richtig energiearm. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass es richtig arschlangweilig wird und schauen mal, dass wir keinen Spaß haben, sondern ich glaube, das Interesse besteht ja, dass man sagt, oh, dieses Interesse nach Dynamik wird ja immer wieder formuliert. Und manchmal sind es ja auch einfach Grenzen des Wahrnehmens. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung und aus deiner Perspektive? Woran merke ich denn, dass an Stellen Energie da sind oder dass es sich lohnt, in diese Stellen Energie zu geben?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir in den normalen Gemeinden arbeiten, auch den Anspruch unserer Mitglieder erfüllen müssen, von der Geburt bis zur Bestattung sie zu begleiten, dass wir Lebensbegleitung gerade in Übergängen machen. Bei der Geburt, in den Schulgottesdiensten, in der Konfirmation, wenn es geht, noch bei den Trauungen, bei den Bestattungen, dass wir da für Menschen verlässlich da sind, dass wir verlässlich da sind, Sonntagmorgens um 10 Uhr mit einem ganz speziellen Angebot. Da muss Energie reingehen, das gut zu machen. Das ist, glaube ich, etwas, was jede Gemeinde merkt, dass das Energie gibt und auch Energie kostet. Da ist viel drin, da gibt es dann drumherum sozusagen, bilden sich Chöre, bilden sich Gruppenkreise, bilden sich Bibliotheken, da gibt es ganz, ganz viel. Die Energie ist richtig. Und dann ist die zweite Frage, wir erreichen aber auch Menschen nicht. Also vorhin ein bisschen gesagt, wir geben relativ viele Ressourcen aus, um genau das gut zu machen. Und wir haben aber auch Menschen, die wir nicht erreichen. Und da ist die Frage, wen erreiche ich in meiner Stadt nicht? Wen erreiche ich in meiner Kommune nicht? Wen erreiche ich in meinem Umfeld nicht? Und da müssen wir den Blick drauf haben, was ist denn bei uns gerade soziologisch los? Was nehme ich denn wahr? Ich habe vorhin gesagt, in Krefeld nehme ich auch wahr das Thema Einsamkeit. In der Innenstadt, in der viele Menschen in Singlewohnungen leben. Wir könnten in Krefeld, in der Innenstadt, in den bestehenden Wohnungen gut 10.000, 20.000 Menschen mehr vertragen. Wir könnten Wohnungen, die alleine von jemandem bewohnt werden, 60, 70 Quadratmeter, könnten auch 3 oder 4 drin wohnen. Wir haben aber die Situation, dass wir einen Single-Anteil haben von 40% etwa. Wo kommen die vor? Ich habe einen zunehmenden Anteil von Menschen, Babyboomer, die jetzt quasi in Rente gehen, für denen die Alltagsstruktur, die Lebensstruktur ein Stück wegbricht. Was kann ich für die anbieten? Jetzt habe ich, wenn ich anschaue, wer kommt zu uns, Menschen, wenn ich glaube, dass sie Wissenmaß auch durch Alleinsein und Einsamkeit geprägt sind, die finden hier eine Form für Gemeinschaft, die nicht gleich Gruppen und Kreis sind, sondern die tatsächlich mal, ich kann kommen, kann auch wieder gehen, die so ein bisschen dieses Randständige auch mitmachen. Und ich erlebe Menschen an einer Übergangsschwelle zwischen Mitte 50 und Ende 60, die für sich etwas Neues suchen, sich neu auf den Weg machen. Auch die erreichen wir, auch die kommen. Und das ist das, was uns in diesem Erprobungsraum nach und nach auch kommt, was wir sehen. Wir sind anschlussfähig für diese Strukturen. Ich erzähle vielleicht noch eine Geschichte. Letztens kam eine Studentin vorbei. Krefeld ist auch eine Unistadt, aber sie lebt das gar nicht, sondern viele kommen, pendeln rein, aber es gibt ein paar, die kommen, Studiengang interessiert sie, die suchen ihren Platz und die finden ihren Platz nicht. Die finden keine Anschlussfähigkeit. Die sind am Wochenende da und gucken, was geht. Laufen durch die Innenstadt und kommen dann auf einmal rein und sagt, boah, spannend, was ihr macht, was macht ihr denn noch so? Und dann kommt sie auf einmal zu einem Workshop an einem Sonntag, extrem hochschwellig, den ganzen Tag Workshop, Tanz in der Kirche, mal gucken, kann ich meinen Herzschlag spüren? Kann ich spüren, wie meine Niere funktioniert? Kann ich sozusagen schauen, ob mein Orientierungssinn funktioniert? Und dann hat uns Katrin Andreas sozusagen durch diese biblischen Organe mitgenommen und guckt, dass wir das sozusagen entdecken und erschließen. Und die Studentin kam einfach und hat gesagt, ich hätte mich nicht getraut, sowas zu machen, aber ich bin hier sonst ein bisschen verloren. Jetzt habe ich hier einen Anschluss gefunden. Toll, dass ich etwas ganz anderes machen kann, als was ich sonst mache. Das hätte ich mich sonst nicht getraut. Das wäre eine Ermutigungskultur, hinzugucken, wen habe ich denn, wen erreiche ich klassischerweise nicht, wen gibt's um mich rum, und da sowas zu versuchen. Das ist das, was wir machen. Und ich könnte auch sagen, wenn der Erprobungsraum Dance for Spirit nicht funktioniert, hätte man halt was anderes ausprobiert. Aber es hat funktioniert, deswegen würde ich ganz gerne das auch noch ein Stück weiter treiben. Nochmal 2 Jahre zu gucken, wo wir dann stehen. Gibt es eine Verstetigung? Müssten wir da Ressourcen hinschiften, auf Dauer auch Stellenanteile mit platzieren? Wie gehen wir mit Raumkosten dann um? Wir würden es gerne nochmal 2 Jahre versuchen.
Und wenn man sagt, dass es gut ist und gut klappt, wieso kann das eine Gemeinde nicht tragen? Man könnte ja auch sagen, natürlich, ich bin nicht der Entscheidungsträger für Erprobungsräume, ne? Also es ist natürlich immer gut, wenn man auch Bausteine von außen bekommt, um Sachen zu erproben, weil es ja bedeutet, wenn man das in die Gemeinde integriert, dass es irgendwo anders die Ressourcen umgeschiftet werden müssten. Aber wäre das auch im Bereich des Möglichen, dass man sagt, naja, die Gemeinde shiftet Ressourcen so hin, weil wir sagen, das ist für uns so erfolgreich und so gut funktionierend, dass wir das als Teil unserer Gemeinde sehen?
Für mich ist es ein Weg, dass eine Gemeinde nachher sagt, das funktioniert gut, das wollen wir aus unseren Mitteln rausfinanzieren. Oder der Kirchenkreis sagt, das hat einen Leuchtturmcharakter, das wollen wir auf der Synode beschließen lassen als etwas, was uns ergänzt. Oder eine Landeskirche sagt, das ist ein Aufbruch, den wollen wir ganz gern in den Fokus rücken, da wollen wir auch gern von profitieren und deswegen unterstützen wir das. Für mich kann das auf allen Ebenen der Fall sein. Für mich gibt es auch kein Gut oder Schlecht, sondern vielleicht müssen solche Erprobungsräume immer auch mischfinanziert sein, damit wir auf der Landeskirche solche Dinge vernetzen und anderswo verflüssigen, in Bewegung bringen, damit Raum für Neues entsteht. Auf der Kirchenkreisebene zu gucken, was passt in unser Profil, was macht unseren Kirchenkreis auch besonders aus. Wollen wir auch zeigen, dass wir auf etwas stolz sind und eine Gemeinde zu haben, wo ist es verankert, wo ist es verortet. Vielleicht braucht es gar nicht das eine oder das andere, sondern ein das eine und das andere und das andere. Ich mache es mal an einem blöden Fragefest, die wir gerade hatten. Könnte sich solche Erprobungsräume auch in Wuppertal einsiedeln? Wäre das nicht ein Ort, wo so etwas hingehört, dass sich Erfahrungen aus Gemeinden, aus Kirchenkreisen vernetzen, zusammengehören, gegenseitig befruchten? Und ich glaube, dafür braucht eine Landeskirche einen Ort. Dafür braucht eine Landeskirche auch eine Verantwortlichkeit, eine Person, die sowas mitmacht und mitbegleitet. Und deswegen fände ich es auch stark, wenn wir identifizierte Orte haben, identifizierte Personen haben, die sowas auf Dauer auch begleiten, die den Auftrag haben, Netzwerkknoten, Netzwerkpartner zu sein, die auch ein Stück Infrastruktur machen, die Öffentlichkeitsarbeit mitmachen, so wie so ein Podcast sein mitbegleiten. Und ich glaube, das braucht es auch. Und deswegen hoffe ich auch, dass so Orte wie Wuppertal erhalten bleiben, dass so Strukturen wie Erprobungsräume erhalten bleiben, damit wir an Innovationskraft, an Erneuerungsfähigkeit nicht verlieren. Der alte Satz dazu heißt Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche muss immer wieder erneuerungsfähig und erneuerungsbedürftig sein. Sie darf nicht bleiben, wie sie ist. Und da ist der Satz dazu, wer nicht mehr der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich würde ganz gerne mit der Zeit gehen und in der Zeit sein. Und ich glaube, das haben wir jetzt versucht im Erprobungsraum. Da hoffe ich, dass wir noch ein bisschen in der Zeit sein dürfen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die größte Notwendigkeit von dem Bleiben des Erprobungsraums darin, dass die Struktur für solche Arten von Gemeinden halt noch nicht so ausgeprägt ist, dass man die halten kann. Also dass es einfach noch an Infrastruktur fehlt, was Coaches angeht, was Begleitung angeht. Und dass das eben etwas ist, was über die Erprobungsräume gesetzt werden kann. Während man in der Gemeindearbeit auf die klassischen, nicht schlechter zu wertenden, aber eben klassische Struktur bedienenden Infrastruktur und Ressourcen vor allen Dingen zugreift.
In der heutigen Logik, wie Haushaltsentscheidungen getroffen werden, ja.
Ja.
Ich könnte sie auch anders formulieren. Ich könnte auch sagen, jede Gemeinde muss einen 5%igen Fonds für Innovation haben. Und der geht in Gebäude, Personen und freie Mittel. Um dann die Möglichkeit zu haben, dass wir nicht zum Denkmal werden, sondern dass wir zum Denkmal werden in einem anderen Sinne. Und ich könnte es auch über Haushaltsstrukturen lösen. Wenn ich mir Haushalte anschaue, sind sie oft davon geprägt, dass sie Bestehendes erhalten oder den Rückbau gestalten. Personalseitig, gebäudeseitig. Und damit geht viel Kraft drauf. Und die Landeskirche hat hier es geschaffen, mit einer Struktur, mit einem Geldtopf etwas daneben zu legen und sagen, neben das, was euch logischerweise ganz nahe liegt, legen wir das andere noch daneben und ermöglichen das. Und diese Struktur, diese Enabling-Struktur, das muss auf einer Ebene angesiedelt sein, die sich nicht in den Sog der Niederungen runterziehen lässt, sondern die nochmal eine andere Perspektive, eine andere Flughöhe hat.
Ist ja auch wichtig zu wissen, ne? Auch den Moment abzupassen, ab wann ist es so weit fortgeschritten und so weit bearbeitet, dass es auch in, also ab wann ist der Wandel so weit fortgeschritten, dass es auch in den bestehenden Strukturen weiter existieren könnte, weil die Logik der Strukturen das zulässt und dass es auch manchmal sein kann, dass Sachen eine Weile eben außerhalb bleiben müssen, weil die Logik des Bestehenden es sonst nicht zulässt, dass es existiert, unabhängig davon, ob man Ressourcen hat oder nicht.
Wie hoch ist die Change-Kompetenz von Presbyterien und von Synoden wirklich ausgeprägt? Die Fähigkeit der Transformation, der Erneuerung ins Neue zu kommen?
Ich glaube, das ist eine Herausforderung in Transformationen an sich, weil die Leute, die ins Presbyterium gehen, meistens die Leute sind, die Teil der Sonntagsgemeinde sind. Und das sind die Leute, die da sind, weil es schön ist. Und jemandem zu sagen, der da ist, weil es schön ist, dass es noch schöner wird, wenn man was anderes macht, ist ja nie ein Erfolgsrezept. Also das passiert ja selten. Also die Leute, die da sind, die Leute, die sich in Gemeinden engagieren, sind meistens die Leute, die das, was da ist, schätzen und wertschätzen. Und es, Veränderung bedeutet halt auch immer, dass es passieren kann, dass manche Sachen nicht mehr da sind. Und Innovation ist Sand im Getriebe von vielen Sachen. Und deswegen glaube ich, ist das eine Herausforderung in der Form von Entscheidungen und auch die Form von Macht und Gestaltung. Aber ich würde auch sagen, es ist ja nicht nur die Schiene von Presbyterien, die da sind, es ist ja auch immer noch die Schiene von Pfarrpersonen und Amt, die drin ist, die sich manchmal so ein bisschen dahinter verstecken, dass sie ja eigentlich gar nicht so viel Macht hätten. Aber allein dieses Freigestelltwerden dafür, dass die Gemeinde in Zukunft da ist und deswegen von der Gemeinde versorgt zu werden, das ist ja eigentlich das, was passiert, was die Besoldung darstellt, eine Versorgung, damit man sich um die Zukunft der Gemeinde trennen muss, würde ich sagen, Innovationsaufgaben sind viel stärker eigentlich im Pfarramt zu verorten, als es im Presbyterium zu verorten ist.
Und jetzt finde ich es immer einen durchaus spannenden Punkt. Ich müsste mal schauen auf die Altersstruktur der Pfarrerschaft und ich muss auch mal schauen, was ist denn das, was sie in ihrer bisherigen Lebensaufgabe dann schon geleistet haben. Wo kommen sie her? Was sind schon an Veränderungen sozusagen mitgegangen? Was ist denn schon passiert in den letzten 30 Jahren? Wir haben einen Großteil der Pfarrerschaft, die über 55 sind. Das heißt, vor denen liegt biografisch die letzten 10 Jahre ihre Berufsbiografie. Und die Frage ist da, wofür reicht meine Kraft noch? Und dann lebt man gerne aus dem, was man schon gemacht hat und kann. Das ist völlig normal, das ist in anderen Berufsbiografien auch so. Wenn wir jetzt gleichzeitig weniger werden, aber den Auftrag haben, eine bestimmte Struktur, Versorgungsstruktur zu erhalten, dann können die nachfolgende Generation entweder sagen, ich mache das gleiche wie bisher, weil das gibt genug zu tun. Oder sie sagen, ich mache etwas ganz anderes und gehen raus aus den Strukturen. Und ich erlebe auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, das, was Gemeinden anzubieten haben, ist für mich nicht attraktiv. Ich suche nach Sonderwegen oder ich gehe sogar raus aus dem Pfarramt, mache was ganz Eigenes. Mir ist als Person Kirche auch manchmal zu langsam, zu träge, zu festgefahren. Und deswegen habe ich nur eine halbe Stelle. Und ich versuche mit der halben Stelle in der Kirche tatsächlich etwas Neues zu machen und für mich auch ein großer Lernprozess, mich nicht mehr in Strukturdebatten hineinzubegeben, dort zu verlieren, sondern zu schauen, kann ich mit dem Auftrag, freigestellt zu sein für etwas Neues als Citykirchenpfarrer, evangelisches Profil neu machen, tatsächlich etwas Neues gestalten und machen. Und ich glaube, dass andere auch eine Sehnsucht haben, etwas neu zu machen und neu zu gestalten. Und dass wir dafür Pfarrpersonen gewinnen müssen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Jüngere wie Ältere, nochmal etwas neu zu verändern. Noch eine neue Form zu finden, eine Reform für das, was in manchen Punkten nicht mehr zu halten ist. Und das kostet Kraft, das braucht Ermutigung, das braucht Begleitung. Da glaube ich, sind wir im Miteinander noch nicht am Ende. Innerhalb der Pfarrerschaft, uns zu ermutigen, da wo biografisch stehen, nochmal tatsächlich den Mut zu haben, etwas neu zu machen, weil Bestehendes an manchen Punkten auch an ein Ende gekommen ist. Dafür sind diese Erprobungsräume ein Punkt, das zu tun.
Ich meine, du hast jetzt gerade so ein bisschen das Fahren in Schutz genommen mit Alter und kurz vor der Rente und dass dann natürlich schwer fällt, Veränderungen einzugehen. Ich glaube, das ist auch d'accord. In dem Bereich kommt man ja. Aber auf der anderen Seite habt ihr ja trotzdem noch junge Vikarinnen. Also es gibt ja trotzdem noch Leute, die nachwachsen mit noch Energie reingehen und etwas, was ich jetzt nicht nur IKI bezogen, sondern allgemein ja auch immer wieder höre, ist, dass ja den Leuten sehr auch nahegelegt wird zu sagen, ja, jetzt komm mal an, schau dich mal um, was es alles gibt und mach mal mit und dann müssen sie irgendwann ein innovatives Projekt machen. Und bestimmt ist das auch, also nicht nur, weil man jung ist, ist man nicht unbedingt innovativ, das möchte ich auch noch hinmachen, also Alter ist nicht der Innovationsfaktor, aber Energielevel. Ich glaube, wenn man noch nicht lange drin ist, hat man noch keine Routinen und deswegen fällt es einem einfach viel einfacher, Sachen anders zu machen. Auch wenn man Quereinstieg hätte ins Fahramt oder Quereinstieg hätte irgendwo rein, fällt es einem einfacher, etwas anders zu machen, weil man keine Routinen hat in Sachen drin. Und wenn man aber Leuten sagt, jetzt guckt ihr 3 Jahre an, wie das hier funktioniert, wovon wir alle wissen, dass es nicht mehr funktioniert, territorial Gemeinden sterben, rein soziologisch, weil sie eben darauf bauen, dass Taufe nachwachsen lässt und das passiert nicht mehr. Und das wissen wir auch seit dem Religionsmonitor 2010. Zu sagen, okay, aber das musst du jetzt lernen, wie diese Struktur die Synergieeffekte macht für eine Anzahl, die nicht mehr gegeben ist und deswegen eigentlich überlastet ist, funktioniert, damit du irgendwann mal ein innovatives Projekt daraus bauen kannst. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit da drin. Also wie viel Innovation lasse ich zu und wann erkenne ich auch einfach ein, dass man sagt, ja, das ist alles schön für mich, aber das wird nicht mehr so sein. Weil je länger ich mich halt festhalte und sage, ey, die 10 Jahre halte ich jetzt noch durch oder diese Orgelrestauration mache ich noch, ich möchte ein großes Plädoyer dafür machen. Was das Einzige, was man macht, ist, sich Kredit zu nehmen in der zukünftigen Generation der Christinnen. Das Geld, was heute ausgegeben wird in Kirchengebäude, die nicht zu halten sind, in Aktionen, die niemandem was nützen, in, ach ja, komm, das halten wir mal durch, irgendjemand anders kann das schon fixen, in Zukunft-Ich, die das machen. Das ist all das Geld, was zukünftigen Generationen von Christinnen in ihren Landeskirchen und Bistümern nicht mehr zur Verfügung steht, so was heute ausgegeben wird. Und ich frage mich schon, und das ist nicht nur bei Kirche, sondern auch in anderen Transformationen, die wir als Gesellschaft zu stellen haben, wie lange akzeptieren wir halt, dass jemand, der sagt, ich bin gerade auf meiner letzten Meile, geschont werden darf in Veränderungsprozessen? Also weißt du, wann ist der Punkt, wo wir sagen, nein, das geht nicht mehr? Du wirst ja gut bezahlt, also jetzt nicht du persönlich, bestimmt auch du persönlich, aber ne, der Pfarramt wird ja gut bezahlt und irgendwann muss ja auch die Professionalität kicken, die sagt, ey, wenn du das nicht schaffst, dann musst du aber Raum frei machen oder du musst deine Stellen reduzieren oder so. Ich weiß, dass es arbeitsrechtlich Implikationen hat und dass man das nicht so einfach durchmacht, aber von der Idee her, ne, ich kann ja nicht sagen, ich habe hier die Leitungsverantwortung für teilweise Mitarbeitenden, für Zukunft, für dass es weitergeht. Ne? Nachfolgeregelung ist ein Riesenthema in Familienunternehmen. Und die Nachfolgeregelung in Kirchen, Pfarramt ist oft, ich halte das hier noch 5 Jahre durch, da bin ich in Rente und dann kann das halt mein Nachfolger, meine Nachfolgerin mal machen. So, und das finde ich verantwortungslos, ehrlich gesagt.
Seid alle Zeit bereit zur Rechenschaft gegenüber jedermann, der sie von euch fordert. 1. Petrus 3. Wer fordert Rechenschaft?
Das fehlende Leistungsprinzip, gell?
Und jetzt ist der Charme, in der Tat, Pfarrer sind freigestellt, sie müssen nicht arbeiten. Sie sind freigestellt für einen Dienst an der Gemeinde und der Gesellschaft. Das setzt aber ein ganz hohes Maß an Selbststeuerung voraus. Ich war auf einer Fortbildung, die hieß die Kunst, sich selbst zu führen. Pastoralkolleg auf einer Insel und wir haben Pferdecoaching gemacht. Wir haben versucht, Pferde zu führen. Und das, was wir entscheidend gelernt haben, was ich entscheidend gelernt habe, war, wenn ich klar bin, dann kann ich auch einen anderen führen. Wenn ich mich selbst orientiere und führe und weiß, was ich will, dann folgt mir das Pferd auch. Und das Pferd spürt sofort eine Unsicherheit und verweigert dann, mir zu folgen. Diese Qualität, mich selbst zu führen, über eine gesamte Berufsbiografie hin, das aufrecht und stark zu halten, das braucht, glaube ich, eine Kultur der Ermutigung, eine Kultur der Stärkung im Miteinander. Das braucht eine offene Feedback-Kultur. Das nehme ich wahr, das nehme ich nicht wahr. Und da ist für mich die Frage, wer soll das eigentlich leisten? Wessen Aufgabe ist es, die für den Dienst freigestellten Menschen so zu begleiten, dass die Kunst, sich selber zu führen, immer wieder gefordert und gefördert wird? Dass man es nicht einfach laufen lässt, sondern auch die Menschen nicht einfach laufen lässt, sondern sie in ihrem Dienst auch begleitet. Wenn ich richtig reinschaue, sind wir oft alleine unterwegs. Und das ist etwas, was es eigentlich nicht geben darf. Ich glaube, dass zum Pfarrersein gehört, in der Kollegialität, in der begegnenden Begleitung, im Gebet mitgetragen zu werden. Und dann diese Fähigkeit, die Kunst, sich selbst zu führen, so auszuprägen, dass dieses "Ich bin bereit zur Verantwortung", dass das gelebt wird. Ich glaube, dass wir da noch Luft nach oben haben. There's room for improvement. An der Stelle nehme ich selber überhaupt gar nicht aus, die Kunst, mich so zu führen, dass ich meine Freistellung zum Dienst dem gerecht werde. Dass ich das tatsächlich als auspräge in Begleitung, in Ermutigung. Da ist, glaube ich, in der Tat Luft nach oben.
Und ich meine, da sind wir ja auch zum Schluss wieder beim Tanzen angekommen, oder? Weil wenn du im Standard hast, Follower und Lead hast, dann muss man sich einmal darüber klar machen, wer ist Follower und wer ist gerade Lead. Und wenn ein Lead darauf baut, dass der Follower selber die Figuren tanzt, funktioniert es nicht. Wenn der Follower gar nicht davon ausgeht, dass ihm Figuren gezeigt wird und irgendwas macht, funktioniert es nicht. Also diese Kommunikationsakt, den eigentlich ja auch einen Tanz vorgibt, damit es schön wird, dass halt Leute Rollen kennen, dass Leute wissen, ne, Rollen müssen ja nicht bleiben. Also es, nur weil man einmal Follower ist, muss man ja nicht für immer Follower bleiben. So, ne? Aber das schon wichtig ist, das einmal klar zu haben, zu sagen so, ey, ich gebe jetzt gerade mal kurz die Figuren vor und wir wechseln. Es gibt ja auch Tanzarten wie West Coast Swing, wo das auch wechseln kann zum Beispiel und so, ne? Auch während des Tanzes.
Beim Tango auch?
Tango auch, ja. Ich meine, wir können jetzt Ewigkeiten darüber wahrscheinlich reden, was man noch an Organisation und Change Management und Rollenverteilung und Ermutigung haben. Das war jetzt ein großer Aufriss, bevor ich für dich noch die letzte Frage habe. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und die Arbeit des Ruach-Jetzt-Netzwerks, dann kannst du uns sehr gerne unterstützen, indem du auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch gehst und ein kleines. Das ist ein Abo, aber man kann es auch nach der ersten Zahlung direkt wieder kündigen. Auch das ist kein Problem. Also eine kleine Zahlung für die Arbeit unseres Netzwerkes mitmachst, denn all das hier ist nicht von Kirchensteuermitteln unterstützt. Wir produzieren diesen Podcast alleine. Wir produzieren ihn auch nicht mehr in Kooperation mit irgendjemandem, sondern für uns, für euch, damit wir jede Woche einen Gesprächspartner haben mit spannenden Einblicken in die Sachen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit anderen wie Sekta, Schöner Glauben, Fuck Purity, Ausstehen, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf steadyhq.com/windhauch oder auf ruach.jetzt/plus geht und eine kleine Mitgliedschaft abschließt. Das hilft uns sehr. Ansonsten teilt diesen Podcast gerne weiter, kommentiert ihn, schickt ihn per WhatsApp die Folge, an dem ihr sagt, diese Person sollte diese Folge hören, gebt uns 5 Sterne. Auch all das hilft uns. Falk, letzte Frage an dich. Was wünscht dir von für eine Kirche der Zukunft?
Schiller hat mal gesagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ich wünsche mir eine spielerische, leichte Kirche. Eine Kirche, die sich wagt, eine Welt zu träumen, die anders ist, als sie heute ist. Die Menschen ins Offene führt, die zum Staunen einlädt und die bei vielem, was sie tut, ein Lächeln auf den Lippen hat. Die müssten mir erlöster aussehen, die Christen. Das ist ein Wunsch, weil wir in einer nicht erlösten Welt leben, aber diese Sehnsucht zu haben, dass die Türe aufgeht und sich der Himmel öffnet für Menschen, dass einem die Welt offen steht, dass einem die Menschen offen stehen, dass der Zugang zu dem, was Menschen wirklich ausmacht, dass das in der Begegnung mit Menschen, die vom Evangelium begeistert und getragen sind, dass das geschieht, das wünsche ich mir von Kirche, jeden Tag.
Ich lieb's, ins Spielen zu kommen. Ich glaube, das macht, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann kann man am meisten schaffen. Man rede von daher, Falk, vielen, vielen Dank, dass du uns mehr erzählt hast über das Tanzen auf den Kirchen. Über Bodyshaming sind wir zu Organisationen und Zukunft und Transformation gekommen, mein wilder Ritt. Vielen Dank für deine Expertise und schön, dass du hier warst.
Danke, Tobias, für den Raum, für diesen wunderbaren Podcast, für deine Art zum Denken anzuregen und dazu Dinge auch zu formulieren. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht. Dankeschön.
Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Bis dann.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.